was liegt euch noch auf dem Herzen?
Jesus ist cool. Nein, bitte schalt das raus.
Nee, das ist lustig. Nein.
Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike.
Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz.
Ausnahmsweise treffen sich Olli und Mike dieses Mal in dem kleinen Ort Dorfmark, direkt an der A7 zwischen Hamburg und Hannover. Mit dem Pastorenpaar Lea und Christian Nickel sprechen sie dort über Gott und den Glauben in der heutigen Zeit. Ob man Kirchen in Zukunft überhaupt noch braucht und was Pastoren gar keinen Spaß macht, erfahren wir in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann
und Mike Pagels.
Ja, ihr wundert euch vielleicht, wir sitzen nicht bei Olli in der Küche. Das ist auch nicht Ollis Garten.
Nein.
Das ist ein wunderschöner Garten in der liebenswerten Provinz, und zwar in Dorfmark. Wir sitzen im Ortskern von Dorfmark, im alten oder am alten Pfarrhaus aus dem Jahre, da muss mir jetzt jemand helfen, aus welchem Jahr ist es hier?
1642, glaube ich.
1642.
Oder 48, jedenfalls zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, der ist 48 zu Ende, also 1648.
Also 2 Jahre fertiggestellt, bevor du geboren wurdest.
Ja. Das ist gut. Ja, naja, also das Vorgängermodell ist abgebrannt und dann hat man das neu gebaut.
Ach. Was ja. Nicht so neu an diesem Setting ist, ist dieser alte Mann neben mir hier. Das ist der Olli. Den kennt ihr ja schon bereits aus ganz vielen Folgen.
Und der nur marginal jüngere Herr neben mir, das ist der Mike. Den kennt ihr ja auch.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute diesen besonderen Ort hier ausgesucht, weil wir nämlich heute mit 2 Gästen das Ganze aufnehmen. Und diese 2 Gäste sitzen uns gegenüber. Und das sind Moin. Lea und Christian Nickel.
Moin, hallo.
Hallihallo. Eigentlich haben wir uns ja eingeladen, ne?
Muss man dazu sagen.
Ja, also eigentlich sind wir Leas und Christians Gäste. Und wir freuen uns, dass wir hier sind.
Ja, genau. Wir haben es euch in den letzten Wochen schon verraten. Wir wollten in einer Folge einmal über das Thema Glaube, über das Thema Gott, Kirche, Religion in der liebenswerten Provinz. Wie wird da überhaupt geglaubt? Gibt ihr noch zur Kirche? Ich zum Beispiel bin kein gläubiger Mensch, bin aber total fasziniert von der Geschichte der Bibel. Und Oliver, haben wir euch schon erzählt, ist ein gläubiger Mensch und trifft sich sogar regelmäßig mit anderen Gläubigen. Wie nennt ihr das?
Stubenstammtisch.
Was macht man da genau?
Ja, es ist, andere kennen es unter Hauskreis oder Bibelkreis. Wir kommen zusammen. Reden über das, was gut gelaufen ist und das, was nicht so gut gelaufen ist, und gucken, wie wir praktische Hilfestellungen bei Problemen zum Beispiel bekommen, aus der Bibel, aus dem Glauben. Das kann manchmal einfach sehr, ja, einfach sein. Das ist das Gebet oder der Glaube daran, dass es besser wird, weil sich jemand drum kümmert. Und manchmal ist es dann auch einfach das gemeinsame Gebet, was dann halt einem nochmal Power gibt.
Kennt ihr solche Stammtische?
Ja.
Aus dem Studium vor allen Dingen?
Ja, das kommt drauf an, wo man ist. Das ist immer so ein bisschen die Prägung, wie die Leute vor Ort so drauf sind. Und dann finden sich meistens ähnlich tickende Menschen zusammen.
Ihr seid ja auch gleich tickende Menschen. Ihr habt euch ja auch, also nicht im Stammtisch kennengelernt, aber, ihr habt euch beim Theologiestudium kennengelernt, richtig?
Das stimmt, ja.
Ja. Am ersten Tag.
Direkt am ersten Tag?
Also eigentlich schon vorher. Aber
im ersten Semester.
Es gab eine Zeit, da gab es, wie hieß das? StudiVZ.
StudiVZ.
Richtig, stimmt.
Das gab es.
Ja, das gab es. Die Älteren erinnern sich. Und, ich machte Abitur und meldete mich da ganz stolz an und trugte halt ein Jahr hier Student und Humboldt-Universität Berlin, lud ein Foto hoch. So, und dann passierte erstmal nichts. Und irgendwann landete auf meiner Pinnwand, ich glaube, das war der allererste Kommentar, irgendwas richtig Dummes. Und ich dachte mir,
ich habe
was ist das für eine Frau?
Deine Seite in Jungfahrt oder sowas, was man so mit...
Nein,
genau. Ja, auch da hätte ich dann mit den Augen geleiert.
So, und ich war kurz vor Theologiestudium, ich komme eher so aus dem liberalen Mainstream und dachte so, okay, du gehst jetzt Theologiestudium, du triffst auf die ganzen Jesus-Latschenträger und die dir ganz viel erzählen wollen. Und dann passiert als erstes, ja, hey, ich bin in deinem Semester und ich in die Jungfahrtszeit pinnert.
Und ich dachte die ganze Zeit, oh, das wird so schrecklich, da werden nur eben diese Jesus-Latschen-Männer sein und die ganz langweilig sind. Und dann war da ein Foto von einem sehr gut aussehenden Mann mit einem Hut.
Oh.
Inzwischen weiß ich, dass das Foto in Rom vor der Cloaca Maxima
eine antiken Gülleröhre.
Genau. Sehr, sehr schön.
Ja, genau. Es war nur eine Detailaufnahme. Wenn man groß sieht, dann sieht man die Scheiße.
Und ich erinnere mich noch, dass ich meiner Mutter gesagt habe, Mama, es ist nicht verloren. Es gibt hübsche Männer im Team.
Also es war das wirklich ist alles Klischees, aber die stecken ja selber in uns drin. Wir haben auch Klischees über Kirche und so. Und das war am Anfang des Studiums Genauso. So. Ja. Und dann fängst du halt an und dann lernst du ganz normale Leute kennen, ja, die ganz normale Probleme haben, wie alle anderen auch. Ja. Trinkst
die
Bier mit denen.
Die ersten Semester waren sehr intensiv und sehr, ja, sehr
das
toll.
War schon, das war schon cool.
Schön. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, Theologie zu studieren?
Willst du anfangen?
Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich komme aus einem Theologenhaushalt, mehr Generationen Theologenhaushalt. Aber es war nie so, dass ich Theologie studieren wollte, weil mein Vater und mein Großvater und meine Oma Theologen sind.
Tut mir leid,
sind,
dass ich gerade nicht die Masse gezogen habe.
Das ist alles auf Film. Ja, das
sondern es war tatsächlich so, dass ich mit 14 das erste Mal nach Frankreich, nach Thésée gefahren bin, in ein Kloster, also eine Community, wo sich jede Woche auch immer noch an die 6000 Jugendliche treffen, mhm, und gemeinsam beten dreimal am Tag, gemeinsam Bibelgruppen haben. Und ich war damals da so fasziniert von, weil ich eben in der Brandenburger Provinz aufgewachsen bin, wo das mit dem Christsein schon eher schwierig war. Mhm. Und dann da Christen zu treffen, Menschen, die glauben, in meinem Alter, da wuchs dann dieser Wunsch so ganz langsam mit 14 und ich bin da jedes Jahr hingefahren. Und mein Vater hat tatsächlich zu mir gesagt, ich möchte nicht, dass du Theologie studierst, ich möchte nicht, dass du diesen Beruf ergreifst, weil er natürlich alles weiß, wie es läuft und wie anstrengend es ist und wie schlimm es für Familie auch manchmal sein kann. Mhm. Und er hat gesagt, bis du dein Abi-Zeugnis in der Hand hältst, erst dann erzähle ich dir Sachen über das Studium. Und dann hatte ich es wirklich am Tag in der Hand, bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, so, jetzt erzähl bitte. Und dann habe ich mich sehr gefreut, anzufangen zu studieren. Und ja, es war dann eine sehr harte Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit.
Die Zeit wurde denn auch irgendwann oder musste unterbrochen werden, weil...
Ja, ich habe mein Studium unterbrochen, weil ich kurz nach Ende des Grundstudiums eine Tochter gekriegt habe. Wir haben gemeinsam eine Tochter gekriegt.
Würde ich gerade sagen, wir haben zusammen angefangen und es gibt einfach Dinge, die parallel laufen. Ja. Und dann ist das Schöne im Theologiestudium, es ist immer noch nicht verschult. Das heißt, man hat unglaublich viel Freiheit. Ja. Ich habe das irrsinnig
genossen. Kein Bachelor-Master-System.
Ich habe das irrsinnig genossen und habe auch einfach frei und wild geguckt. Ich hatte Vorlesungen in Sexualkunde, habe viel in Philosophie gemacht, Islamwissenschaften. Und das war so angelegt. Insofern, für mich war das gar nicht so eine harte Theologenzeit, sondern eher unglaublich toll. Ja. Irgendwann kam bei mir das Examen, und unsere erste Tochter rückte an.
Mhm. Genau. Das ist immer ganz gut, gerade wenn man mit Theologen spricht, glaube ich, dass sie nochmal sagen, wir haben eine Tochter bekommen, ansonsten hat man sofort wieder die Parallele zur Bibel. Das will man ja auch nicht andauernd haben. Ne?
Eben. Und das ist tatsächlich auch wichtig, in der Kirche hat sich in den letzten 30 Jahren so wahnsinnig viel verändert, auch was das Familienbild angeht. Ja. Das werdet ihr merken, wenn ihr mit Leuten unserer Generation spricht, die reden ganz anders. Ja. Die legen ganz andere Dinge auf, ganz andere Dinge wert. Für uns ist das völlig normal, dass wir gleichberechtigt arbeiten und auch das wollen. Das ist auch der Grund, warum wir im Dorfmarkt übrigens sind, weil wir hier gleichberechtigt starten können.
Ja. Mhm.
Genau.
Ihr seid jetzt seit diesem Sommer tatsächlich erst hier in diesem frisch renovierten Haus.
Ne? Anwesen.
Anwesen.
Ja, jetzt, also das ist Freud und Leid zugleich.
Ne? Ist denn schon alles fertig, so wie ihr es haben wollt oder wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ich glaube, wir sind schon relativ schnell. Aber
ja, also wir sind Profis im Umziehen. Es ist jetzt innerhalb von 6 Jahren der dritte große Umzug.
Wir sind Profis für Übergänge. Ne?
Profis für Übergänge.
Leben, Tod, Wohnung A,
ja,
Wohnung B.
Auch. Und nach 7 Tagen waren alle Kisten ausgepackt, alle 300.
Bis auf mein Büro.
Bis auf das Büro, ja. Aber fertig, so ein Riesenhaus wird nie sein. Also da kann man immer mal was ändern. Aber wir haben ganz viele schöne Dinge gefunden, die hier sehr toll ins Haus passen.
Ja. Wir haben einen großen Schrank gesucht für diesen riesen Flur.
Ja.
Die Kinder fahren da Fahrrad in dem Flur.
Der ist wirklich riesig. Ich bin gerade reingekommen und war auch ganz erstaunt.
Im Sommer ist das super, im Winter, wir warten mal ab, was die Heizkosten dann sagen. Jedenfalls, wir brauchten einen Schrank und haben halt ein großes Modell gesucht.
Das war riesig.
Riesiges Ding, was wir wahrscheinlich in keiner zukünftigen Wohnung unterbringen können. Stellen den rein und wupp, war er weg. Der riesen Flur hat den geschluckt.
Der Flur würde ausreichen, um da kleine Gottesdienste zu machen.
Werden wir, wenn Corona
vorbei ist.
Dann auf jeden Fall, definitiv. Adventsandachten, Adventssingen. Ganz viele tolle, also ganz
dafür
viele
ist auch ein Pfarrhaus da auch. Also, dass man
ja, schon.
Es kommt drauf an. Es gibt Pfarrhäuser jüngerer Zeit, die darauf nicht ausgelegt sind. Mhm. Die sind einfach dazu da, dass man darin wohnt. Das ist ein altes, repräsentatives Haus, wo wirklich auch das angelegt war, dass man da mit Menschen zusammenkommt. Da gab es eben noch nicht so viel Gemeindeseele und so. Mhm. Multifunktionsräume, sondern man hatte das Pfarrhaus und kam da zusammen, kam zu Gesprächen zusammen. Und wir nutzen das jetzt in den letzten Wochen ganz intensiv, haben einen sehr langen Esstisch und treffen uns da mit Leuten zu Gesprächsgruppen, also kleinerer Natur, sodass wir die 1,5 Meter Abstand einhalten können.
Was kein Problem ist in dem Flur.
Aber laden halt auch Menschen zu uns ins Haus ein. Wir machen das auch gerne, weil wir dieses Haus auch gerne teilen wollen, weil es eben
das muss man, ist. Das muss man bewusst wollen. Also das muss ich schon noch als Klammerbemerkung hinterher schieben. Wir fühlen uns damit wohl. Wir können uns abgrenzen, wir können die Privaträume zumachen, wir machen die Kamera aus und dann sind wir für uns.
Ja.
Mhm. Gleichzeitig ein Stück weit möchten wir zum Dorf gehören und dazu muss man sich einfach öffnen.
So. Als Zugezogener nie einfach.
Ich wollte gerade sagen, seid ihr schon angekommen? Also fühlt sich das wie ein Ankommen an oder ist das noch so, ja, so eine Übergangsphase?
Das müssen wir ganz individuell beantworten. Ich komme aus dieser Region. Ja, ich habe 10 Jahre in Berlin gewohnt, dort studiert, Abitur gemacht, studiert und dann war für mich irgendwann klar, ich möchte hier in die Lüneburger Heide zurück. Ich komme aus Buchholz in der Nordheide, Holmseppensen, die Ecke. Insofern ist das für mich alles nicht fremd. Das macht auch das Ankommen ein Stück weit leichter.
Ja.
Wir sind jetzt von Bomlitz nach Dorfmark gezogen, ist auch nicht so weit weg. Das ist schon okay. Wir sind im Haus relativ weit, das macht es auch für mich einfach. So, Lea, du kommst aus Berlin? Weiß ich nicht, wie du das siehst.
Ja, das also doch, also ich habe das Gefühl, dass ich hier schon ankomme. Mich zieht es aber natürlich trotzdem regelmäßig nach Hause, nach Berlin. Und vielleicht hört man es auch in den Satz, Berlin ist trotzdem noch ein Zuhause für mich, auch wenn meine Eltern, seit ich weggezogen bin, dreimal umgezogen sind und nicht mehr in dem Haus leben, in dem ich mal gelebt habe. Aber es ist, ich würde nicht aufs wirklich in die Heide ziehen und aufs Dorf ziehen, wenn ich das nicht wollte. Ich schätze es sehr, auf dem Land zu leben. Ich hätte in Berlin niemals die Chance gekriegt, in ein solches Haus zu ziehen, redgedeckt.
Ja.
Ja. Das kriegt man einmal im Leben. Fachwerk. Also es ist schon so, dass dieses Haus einem das Ankommen sehr erleichtert und das Dorf aber auch. Also einerseits die Menschen hier, die heißen einem unheimlich willkommen.
Lass uns nicht nur über das Haus reden.
Ja, ja. Wie ist das? Geht ihr irgendwie auf so eine Kennenlern-Tour oder lernt ihr die nur in der Kirche jetzt kennen, die Menschen?
Ganz unterschiedlich. Also wir sind ja noch nicht ganz so lange hier und unsere Tage sind echt gut gefüllt. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Insofern, wir haben noch lange nicht alle gesehen und noch lange nicht alles entdeckt. Aber tatsächlich so, es gibt so ein paar Knackpunkte, da musst du hingehen, um dich einfach gut zu vernetzen. Du gehst zur Schule, du gehst mal zum Bürgermeister, nimmst mal was für Vereine gibt es denn hier? Strandbad zum Beispiel.
Handball.
So, das sind so die Themen und dann klopfst du einfach mal an und sagst, hallo, ich bin der und der. Und das Coole ist ja, du hast ja immer einen Grund zu kommen. Du kannst immer sagen, hey, ich bin der neue Pastor, die neue Pastorin. Wie geht's denn dir?
Ja.
Und das ist so toll in dieser Region, die Leute machen immer die Tür auf.
Ja.
Ich bin jetzt seit 5 Jahren in diesem Beruf und es hat noch nie jemand mir die Tür zugemacht. Ich bin immer reingekommen.
Das ist sehr in Berlin anders.
Ist in Berlin anders, wir kennen das auch anders und ich erlebe das als großes Geschenk, ganz ehrlich.
Wie ist denn das generell? Also ich kenne es noch durch meine Oma im Emsland, katholisch eher. Da war es ja so, man ist dann mit den Kindern, mit den gesamten Kindern und Kindeskindern in die Kirche, sehen und gesehen werden. Hinterher ist der Opa dann in die Kneipe, um nochmal geschäftliche Gespräche zu führen. Und die Frauen sind nach Hause kochen und um 13 Uhr gab es dann Essen oder um 12 meistens. Mhm. Aber da war das ja so ein gesellschaftlicher Mittelpunkt auf dem Dorf. Ist das heutzutage immer noch so? Könnt ihr da irgendwie sehen, dass es schon noch diese Tradition gibt, zur Kirche gehen, hinterher dann ins gemeinsame, eventuell, oder halt andere gesellschaftliche Gründe finden, sich zu treffen?
Ich beobachte ganz stark, das verändert sich. Also ich beobachte wirklich, dass die Generation, die das gemacht hat, die gibt es noch, die mag es auch hier sicherlich noch mehr geben als anderswo, aber die beerdigen wir gerade. Also das muss man sagen, da machen wir schöne Trauerfeiern und dann ist es auch okay und die Nachfolgenden haben einen völlig anderen Lebensrhythmus.
Ja.
Also die gehen sonntagmorgens müde von der 5-Tage-Woche, von der 6-Tage-Woche, gehen die zum Bäcker und freuen sich, dass sie mit ihren Kindern frühstücken.
Ja,
das geht uns übrigens nicht anders. So, das ist für uns eher die spannende Überlegung. Das war mal und das war auch gut, das hatte seine Zeit. Und was machen wir jetzt?
Ja.
So. Welche Uhrzeit ist unser Punkt? Sind wir vielleicht auch einfach, gibt es nicht nur diesen einen Punkt in der Woche, wo alle halt hingehen? Und ich glaube, es ist auch eine romantische Vorstellung, dass es den je gab. Also es ist ja ein total romantisches Bild. Ne? Alle treffen sich in der Kirche und so, gesehen und gesehen werden. Mhm. Und dann geht man in die Kneipe und bespricht ja die Themen des Dorfes. Ich glaube, das mag es vielleicht früher gegeben haben, aber da ist auch sehr viel Verklärung mit dabei, ehrlich gesagt.
Ja. Sonntags steht der Gottesdienst an. Wie sieht die Kirche aus im Moment? Ist es durch Corona überhaupt möglich, einen richtigen Gottesdienst zu geben?
Also natürlich ist es möglich, einen richtigen Gottesdienst zu geben. Seit die Kirchen wieder geöffnet wurden, es gab ja eine Zeit lang, wo auch die geschlossen waren, feiern wir wieder Gottesdienst. Wir feiern ihn natürlich mit Abstandsregeln. Das begrenzt die Plätze enorm in der Kirche. Hier in Dorfmark ist relativ viel Platz, sodass es immer reicht. Also alle Menschen, die kommen, können auch reingelassen werden. Das, was vielen fehlt und mir auch fehlt, ist, dass man nicht singen kann.
Ja, wir haben uns in Niedersachsen, zumindest was die Landeskirche angeht, darauf geeinigt, nicht zu singen. Also es wäre unter gewissen Bedingungen schon möglich, das in Niedersachsen auch zu tun. Das ist Ländersache, die regelt das eigen. Und einfach um vorzubauen, dass irgendwie in der Zeitung steht, gefährlicher Gottesdienst, Corona-Explosion nach wildem Happening oder sowas, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen schon auch zeigen, okay, gesellschaftlich ist das jetzt Thema. Wir tragen Mund-Nasen-Schutz, wir halten Abstand, wir desinfizieren Hände, wir nehmen die Daten auf. Also wir machen bei den Regeln ganz mit, und zwar von Anfang an. Und das finde ich auch erstaunlich. Evangelische neigen eigentlich dazu, so ein bisschen frei zu drehen. Jede Gemeinde hat so ihr Thema und die lassen sich auch so schnell nichts sagen. Ja. Aber bei dem Thema beobachte ich, eigentlich haben die allermeisten mitgezogen. Ja. Das finde ich positiv.
Ja.
Also wirklich.
Jetzt seid ihr beide selber ja noch sehr jung, gerade Anfang, Mitte 30. Ja. mit zwei Kindern hier jetzt in Dorfmark angekommen. Du hast gerade gesagt, Lea, du hattest eine Ordination.
Ja.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was eine Ordination ist?
Ja, also es ist so, dass wenn man Pastorin oder Pastor werden will, studiert man evangelische Theologie. Das ist ein ganz normales Hochschulstudium. Man macht die Abschlüsse, werden abgenommen von der Landeskirche, in der man dann arbeiten will oder in einer anderen. Und dann beginnt man das Vikariat. Das ist sowas wie das Referendariat bei den Lehrern. Und nachdem man dann ein zweites Examen abgelegt hat, kann man in den Fahrdienst starten. Und das habe ich im Juni getan.
Also jetzt ganz frisch.
Ja, im Juni. Und dann ist es so, im Vikariat darf man alles schon machen. Mhm. Aber es gibt immer einen Mentor, der immer noch so ein bisschen guckt und die Aufsicht hat.
Ah, okay.
Jetzt mit der Ordination habe ich alle Rechte und Pflichten verliehen gekriegt mit einem Segen, durch ein Ritual, die es mir erlauben, jetzt alles ganz selbstständig machen zu dürfen. Also ich darf, ohne dass ich meinem Mann Rechenschaft
sowieso nicht,
darf ich taufen, trauen, beerdigen, Abendmahl feiern, auch die Beichte abnehmen. Ja. Manchmal passiert das dann doch noch. Und bin jetzt vollwertige Pastorin.
Toll. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Herzlichen Glückwunsch, ja.
Toll. Ja, also lernen wir auch noch ein bisschen was. Du weißt sicherlich alles, was das ist.
Nein. Also für mich, ich muss ja immer sagen, ich bin zwar ein gläubiger Mensch, aber ich unterscheide ja immer. Also wenn mich meine Freunde fragen, ja, wie kannst du denn an die Kirche glauben? Sage ich immer, nein, ich glaube nicht an die Kirche. aber die Kirche, ja, was ist ja was völlig anderes. Also ich versuche den Menschen das immer so zu erklären, dass der Glaube etwas völlig Individuelles ist.
Definitiv.
Und die Religion ist dann sozusagen der Versuch der Menschen mit gewissen Regeln eine möglichst viele zusammenzufassen. Mhm. Und die Kirche ist... entschuldigt bitte, wenn ich das so sehe, aber für mich ein Wirtschaftsunternehmen, was mit Mitarbeitern und mit Werten, also Häusern und Immobilien und Ländereien, halt versucht, dann die Religion zum Glauben zu machen. So, also so ist meine Blickrichtung auf das Ganze.
Jetzt kommt die Blickrichtung von Christian dazu.
Die ist überraschenderweise nicht weit weg. Ja. Also tatsächlich würde ich auch sagen, jeder Mensch ist gläubig. Selbst wenn Leute von sich sagen, nein, ich bin nicht gläubig, dann gibt es trotzdem diese Vorgänge in dir drin. Du musst für dich irgendwie klären, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was passiert, wenn ich sterbe. Und dieses Nachdenken darüber, das ist schon ein sehr religiöses Nachdenken. Ob das dann immer gleich Form annimmt, wie das Christentum, wie der Islam, Judentum, das ist sehr stark kulturell bedingt. Du wächst halt hier in Mitteleuropa auf, hier gibt es halt erstmal Christen. Mhm. Wenn du woanders aufwachsen würdest, dann würde es wahrscheinlich anders klingen. So. Also das ist so eine Grundannahme. Wobei ich nie jemand anderem sagen würde, das und das ist deine Religiosität. Das musst du schon selber rausfinden. Mhm. Das ist sozusagen eine Arbeit, die zur Persönlichkeitsbildung dazugehört. Das passiert. Mhm. Und das kann dir keiner abnehmen. ist für uns total spannend. Wir begleiten Menschen dabei, bieten Dinge an, bieten Traditionen an, bieten Worte an, Gedanken an, versuchen rauszufinden, passt das zu dir, passt das nicht zu dir, was brauchst du, was können wir wegschmeißen, so. Und da gibt es einen wahnsinnig großen Schatz in der Bibel, in Traditionen, den wir haben und auch aus gelebter Erfahrung. Also das, was ich selber erlebt habe, das erzähle ich weiter.
So. Ja, genau.
Genau. Punkt Kirche. Ich glaube, wenn du gläubig bist, dann bist du nie alleine.
Genau.
Kein Gedanke von mir, ist von Josef Ratzinger.
Habe ich mir geglaubt. Glauben kann man nicht alleine.
Glauben kann man nicht alleine, das stimmt. Und Ratzinger geht halt noch eine Ecke weiter. Es ist witzig, dass ich als Lutheraner einen Katholiken ziehe. Ja. Und der auch noch Papst wurde. Aber gut, geschenkt. Er ist trotzdem ein guter Theologe an manchen Stellen, auch wenn ich vieles nicht teile. Jedenfalls, Gläubige sind nie alleine, das stimmt. Und die suchen den Austausch miteinander. Die drängen immer darauf, dass sie andere finden. Die müssen gar nicht gleich ticken. Das ist ein Irrglaube. Auch in der Kirche sind nicht alle in dieselbe Richtung. So, es gibt vielleicht einen Rahmen und da passt du ungefähr rein und dann fühlst du dich wohl. Und wenn der Rahmen zu weit weg von dir ist, dann fühlst du dich auch nicht wohl. So, aber du drängst immer darauf hin, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Das geht gar nicht anders. Also man kann, ohne Kirche wird es schon schwer zu glauben. Ohne Kirchen, also für uns, glaube ich, da sind wir uns einig, kannst du ja wahrscheinlich gleich noch ergänzen, gibt es mehrere Kirchen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die eine Kirche haben, sondern wir sind hier in Niedersachsen und da gibt es halt viele Lutheraner und das ist eine lutherische Kirche. Und die ist für uns die richtige, die passende. Wenn ich in Bayern wäre, dann müsste man überlegen, gut, ich will trotzdem heiraten, also wäre ich wahrscheinlich nicht Priester geworden. Das ist ja auch schwierig, weil ohne Frau ist doof und ohne Kinder. So, und dann passiert es halt, dass wenn das Ganze ein bisschen geschichtlich läuft, dann passiert auch, dass ein gewisser Besitz angehäuft wird. Und das ist durchaus problematisch. Das muss man sagen. Also dieses Gebäude, was wir hier haben, ist ein kirchliches Gebäude und das ist im Grunde genommen eine Riesenlast, weil es sehr, sehr groß ist. Du musst es unterhalten. Es ist denkmalgeschützt, das heißt, du darfst es nicht abreißen. Bauunterhaltung ist eigentlich ein Graus. Also die spannende Frage für uns wirklich für die Zukunft wird sein, was können wir halten und was wird verschwinden? Die Kirche aus dem Dorf wird verschwinden, das wird passieren.
Gibt es in vielen Landeskirchen auch schon. Also genau. Mecklenburg-Vorpommern, da verschwinden die Kirchen. Die werden entwidmet und dann abgerissen, verkauft.
Genau.
In Berlin ein Museum reingegangen.
Ich finde es immer schwierig, wenn man sozusagen Kirche dann irgendwie einen Negativanstrich gibt, weil das muss man sich bewusst machen, wenn diese Institution verschwindet, die Gebäude verschwinden, aber auch ideell verschwindet, weniger wird, das wird unglaubliche Schmerzen gesellschaftlich bedeuten. Ja. So viele Dinge, die einfach so da sind, das Glockenläuten, weg.
Seniorenheime, Schulen, Kindergärten.
Ja, es gibt tatsächlich viele Sachen. Also das ist ja auch nochmal die gesellschaftliche Aufgabe in der Kirche. Ohne Mitglieder zu bevorteilen, weil du bist jetzt Mitglied, deswegen darfst du in den Kindergarten reingehen. Die sind ja offen für alle. Also da ist ja schon...
Auf evangelischer Seite definitiv. Und das sollte auch so sein.
Ja, genau. Ganz klar. Auch CVJM oder so, wenn man jetzt mal die ganzen Jugendorganisationen sehen.
Pfadfinder.
Genau, da können halt auch Menschen mitmachen, die wie du glauben, dass sie nicht glauben.
Das ist tatsächlich immer sehr spannend. Also auch wenn wir mit Konfis viel unterwegs sind, da hast du wirklich die breite Mischung und so als pubertierender Mensch. Da bist du gläubig, da rebellierst du, da bist du, ist alles dabei. Ist so wahnsinnig spannend.
Und das an einem Tag.
Und das an einem Tag. Das an einem Tag geballt auf einem Raum. Also für mich macht das große Freude, so da sich auseinanderzusetzen. Und es ist immer ganz gut, wenn einer so ein bisschen dabei ist und ein bisschen Feuer gibt, dann ist das nicht ganz so dröge.
Wie ist das? Also du selber möchtest ja auch ganz viel in der Jugendarbeit hier im
Wir beide.
Ihr beide wollt ganz viel in der Jugendarbeit, Konfirmationsdienst, was noch alles, was wollt ihr da machen? Oder wie wollt ihr die jungen Menschen erreichen? Weil die jungen Menschen fehlen ja auch. Ne? Das ist genau wie beim Radio. Ich komme aus dem Radiobereich. Uns laufen wir sitzen die jungen im selben Menschen. Boot. Genau, wir sitzen eigentlich im selben Boot. Was tut ihr dagegen, gegen den Schwund?
Da sein als wir. Also im Einfachen gesprochen, ich glaube, es macht schon viel aus, wenn man begeistert für Dinge ist. Und das merken die. Ich habe gestern, so dröge wie es klingt, einen Elternabend mit den Konfirmanden abends in der Kirche gehabt. Und habe denen erklärt, was wir machen wollen und habe erzählt, wir wollen eine Woche zusammen hier im Gemeindesaal leben. WG zusammen. Ihr geht in die Schule und ich bin dann immer da und dann treffen wir uns hier. Und das war dann Thema auf dem Schulhof schlechthin. Wie? Jetzt eine WG? Und wie machen wir das? Und dann beten wir zusammen und was? Oh.
Essen zusammen.
Wir essen zusammen. Also einfache Dinge. Und ich glaube, für mich Kernpunkt an der Konfirmandenzeit oder dann auch in der Jugendarbeit ist, meinen Glauben zu leben, also gelebten Glauben erfahrbar zu machen.
Mhm. Ganz unverkrampft so. Also ja. Wir machen dieselben Dinge wie alle anderen auch. Wir haben dieselben Probleme wie alle anderen auch. Freuen uns, wenn wir einen Netflix-Account irgendwo erschnurren können. solche Themen. Und wenn das andere mitbekommen, dann merken die, okay, man muss irgendwie nicht komisch sein, um gläubig zu sein, sondern man hat einfach in seinem Leben eine Dimension entdeckt, vielleicht auch eine gewisse Tiefe entdeckt, die wichtig ist, die mich trägt. Und trotzdem liebe ich es, zum Beispiel mit einem Bulli durch die Gegend zu fahren. Das zu tun, was alle tun. So. Ja. Ich kann jetzt 10 Beispiele finden, ja. Aber genau das ist es.
Ja, oder wir haben genau die gleichen Probleme wie andere Mütter auch oder andere Väter. Ja. Also es ist nicht nur, weil wir Pastoren sind oder eben weil wir Christen sind, läuft das bei uns anders, sondern wir sind ganz normale Menschen. Und es gibt Regionen und auch Dörfer, wo es gerade in der älteren Generation schon noch die Pastoren und Herr Pasteur, das...
Ich bin nicht lustig darüber. Ich genieße das. Ja? Also mein Ego tut das gut.
Ja, es ist, also heute im Gemeindehaus, die eine Dame meinte, ja, und das ist Frau Pastorin. Ach nee, die Pastorin, weil ich eben nicht die Frau des Pastors bin, also Frau Pastorin.
Und du bist ja sogar die erste Pastorin hier überhaupt in Dorf. Ne?
Ja, die erste Pastorin seit der Revolution. Nein, also...
Das hat die Zeitung geschrieben.
Nein, es ist
haben
so,
sie dass geklaut.
Seit den 60ern, glaube ich, in der niedersächsischen Landeskirche. Seit den 70ern in der niedersächsischen Landeskirche.
Du kannst das Frauen anders erzählen. Was hat denn deine Oma gemacht?
Ja. Also seit den 70ern dürfen Frauen Pastoren werden. Meine Großmutter hat tatsächlich auch Theologie studiert und hat Theologie angefangen zu studieren, weil sie als Konfirmandin einen so hübschen und netten Pastor kennengelernt hat, den sie dann auch irgendwann geheiratet hat, aber hat dann eben Theologie studiert, ihren Abschluss gemacht und hat sich dann entschieden, naja, sie will heiraten. Und damals war es so, entweder man heiratet oder man wird Pastorin.
Krass, oder? Ne? Dass ein Arbeitgeber das vorgeben kann, ist völlig abgefahren. Ja.
Und sie hat sich dann entschieden, sie heiratet, ist Theologin und wäre bestimmt auch eine ganz tolle Pastorin geworden. Hat dann im Krankenhaus Krankenhausseelsorge gemacht, viele, viele Jahrzehnte. Hat das letztendlich auch gelebt, aber sie durfte es eben nicht werden. Und für die war das vor zwei Wochen, glaube ich, einer der bewegendsten Momente in ihrem Leben. Sie stand mit mir im Altarraum und hat mich in meinen Dienst gesegnet. Es war nicht nur für sie, sondern auch für alle anderen. Ja. Sie wurde von allen Senioren, die in der Kirche saßen, danach angesprochen. Oh, das war ja so schön. Und wer sind Sie denn überhaupt? Ja, ich bin die Großmutter.
Ach, toll.
Ja, also ich glaube, dass es... Ich weiß ganz genau, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, Pastorin werden zu dürfen und zu können. Ich bin groß geworden in einer Landeskirche in Brandenburg, wo es also in meiner Umgebung damals eben noch keine Pastorin gab. Und das wird immer mehr und das Berufsbild ändert sich. Es gibt immer mehr Frauen, die Theologie studieren. Inzwischen sogar mehr Frauen, die Theologie studieren als Männer. Noch ist es nicht im Beruf so. Das hat aber auch Gründe. Also es ist einfach ein Beruf, der extrem aufwendig ist, der sehr, sehr viel Zeit kostet, aber genauso ganz, ganz viele schöne Dinge hat. Und
jetzt müsst ihr mal sehen, das, was sie beschreibt, das ist in den letzten 30 Jahren passiert. Das ist kurz.
Das ist
Wahnsinn, wie sich die evangelische Kirche gewandelt hat, meiner Meinung nach zum Positiven an vielen Stellen. Nicht alles, aber an vielen Stellen zum Positiven gewandelt hat. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Nicht, dass ich das selber gemacht hatte, aber dass ich Teil des Teams bin,
ja, finde ich echt gut. Wir sind jetzt hier eben auch die Ersten, die als Ehepaar auf einer Stelle ist, die sich...
Gut, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Nee, es ist nicht aber so ungewöhnlich. Aber wir teilen uns die Stelle gleichberechtigt.
Weißt du, was ich meine, ist ein bisschen größer geschaut, dass Homosexualität im Mainstream des Evangelischen, das ist kein Thema mehr, damit schockst du niemanden mehr. Nee, nee. Ist total witzig, immer wenn irgendwie was mit Kirche und Schwulsein kommt, dann stürzen sich Medien gerne drauf und denken sich so, oh geil, jetzt haben wir das Aufregerthema und die Theologen stehen da und schon wieder. so ein Bart. Wirklich, die Sau ist durchs Dorf, das interessiert keinen mehr.
Generell heute, ihr habt gerade die 70er Jahre angesprochen, seitdem die Damen jetzt auch an den Altar dürfen. Seit den 50er Jahren haben wir Gastarbeiter, das heißt neue Religionen, die zu uns gekommen sind. Es werden immer mehr, weil wir auch immer mehr Religionen halt kennenlernen. Es gibt ja unterschiedlichsten, auch in der evangelischen Kirche gibt es ja nochmal die unterschiedlichen Unterteilungen.
Das stimmt, das ist auch ganz wichtig. Also ich rede als Liberaler im Mainstream. Es gibt auch in der evangelischen Kirche, das ist sehr, sehr bunt. Ne? Also da gibt es auch nochmal andere Felder, ganz völlig klar.
Aber wie wichtig ist es jetzt, für euch als Pastorenpaar die anderen Glaubensrichtungen und Schwingungen zu kennen und auch zu berücksichtigen?
Ich bin in Berlin groß geworden.
Danke, Ralf. Ich hätte nichts anderes gesagt. Also wer in Berlin als gläubiger Mensch unterwegs ist, der sucht überhaupt religiöse Menschen, mit denen er zusammenhalten kann. So, und das, dann ist die zweite Frage, ist, ja, und was bist du eigentlich? Genau, das, also die Religiösen müssen zusammenhalten und erklären, dass das eine sinnvolle, eine gute Sache ist. Und dann musst du halt gucken, was passt zu dir. Ja. So. Mehrheitsgesellschaften verändern sich und das passiert hier. Ja. Ich finde das positiv, ehrlich gesagt. Ich bemühe mich eher darum, Religiosität als was Positives darzustellen. So. Und dann rauszufinden, aus welcher Tradition kommst du eigentlich? Was steckt da so drin? Was brauchst du? Mhm. Genau. Und die Antwort ist für mich, ich bin Lutheraner, ich bin evangelisch, ich bin hier gerne.
Mhm. Ich bin nicht als Lutheranerin groß geworden.
Das ist auch ganz spannend. Das ist auch spannend. Ja, ja, ja.
Wie bist du denn groß geworden?
Tatsächlich, also mein Vater ist ja auch Pastor und Theologe und der hat damals beim Bischof vorstellig werden müssen, weil er seine Kinder nicht taufen lassen wollte. Hm? Wir sind als wir sind alle Pastorenkinder im Alter von 10 Jahren erst getauft worden, weil mein Vater einen Theologen namens Karl Barth sehr gut findet und der findet die Kinder drauf.
Wenn er das jetzt hört, also Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, das finde ich auch nochmal eine Katastrophe, weiß ich, aber wenn er das jetzt hört, echt.
Sag's mir nochmal. Karl Barth ist ein Theologe, der davon ausgeht, dass es gar nicht wichtig ist, dass man als Kind getauft wird, sondern dass man dazu glauben muss und ein Bewusstsein haben muss. Ob das mit 10 nun wirklich ist, ist auch die Frage. Ich habe mich dann im Studium tatsächlich mit dieser Frage näher auseinandergesetzt und bin zu der Erkenntnis gekommen, ja, ich kann mein Kind als Baby taufen lassen.
Also das war auch ein Streitpunkt im Studium. Ich habe innerlich gedacht, ja, Karl Barth ist so der wirklich eine wahnsinnig große, wichtige Figur, Kirchenvater des 20. Jahrhunderts. So. Mhm. Und was er geschrieben hat, finde ich an vielen Stellen auch einfach falsch, ehrlich gesagt.
Ja und nein. Also er ist total spannend, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und er schreibt...
Nein, ist er nicht. Er schreibt... wisst ihr das? Er schreibt eine Dogmatik, also so eine Darstellung, wie Glauben funktioniert. Ja? Ja. Und dann fängt er ein Band an, zweiten, dritten. Dann macht er Band 1, Teil 2, Teil 3, Band 2, Teil 1, 2 und so. Okay. So. Und dann stirbt der Junge irgendwann und ist nicht fertig geworden. So, und
Cliffhanger. Absoluter Cliffhanger.
Um jetzt zu erklären, wie sehr mein Vater Bartanhänger war... Nach seiner Hochzeit ist er mit seiner Frau unter den Büchern der Dogmatik durch.
Genau, was andere irgendwie mit Feuerwehrschlauch machen.
Ja, ja, so,
haben die Bücher hochgehalten.
Oh. Als Kind, für ihn war das total toll, weil er hat das von seinen Freunden geschenkt gekriegt und für ihn war das ein wichtiger Moment und meine Mutter hat da mitgezogen. Und ich finde das total schön, dass die beiden das gemeinsam gemacht haben. Aber natürlich merkt man, Generationen verändern sich. Mein Vater ist ein wirklich toller Pastor, war mehrere Jahre Landesjugendpastor in Berlin und Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz. Mhm. Und das war
sehr regional.
War für mich als Kind eine tolle Zeit. Ich habe unheimlich viel von Landeskirche mitgekriegt und hatte dann die Möglichkeit, auch mal eine andere Landeskirche kennenzulernen und habe mich jetzt ordinieren lassen auf die lutherischen Bekenntnisschriften. Und das ist kein Problem für mich. Also,
und für die Familie ist es
okay? Nein. Für meine Großmutter sowieso nicht, weil sie Bart ganz komisch findet. Okay. Als Sohn muss man natürlich rebellieren. Nein, das spielt für meinen Vater auch keine Rolle mehr. Okay. Nein.
Ich glaube, das sind auch eher so Theologenspielereien. Das hat in der gelebten Praxis der evangelischen Kirche nicht so eine große
Rolle. Für meinen Vater hat das eine Rolle im Glauben gespielt.
Ja.
Also seine Glaubensüberzeugung war halt so, dass er gesagt hat, ihm ist es wichtig, dass dein Bewusstsein mit dabei ist.
Aber darf ich kurz, wann war denn bei euch das Bewusstsein tatsächlich da? Habt ihr als Kinder gemerkt, ich glaube an Gott, oder war da so ein Wissen da? Da gibt es etwas, was mich...
Das ist eine ganz berühmte Frage. Gibt es so ein Aha-Erlebnis? Bist du irgendwie mal aufgewacht?
Ja, genau.
Dann stand der Herrgott so an deinem Bettkasten und hat gesagt... Ne? So. Mhm. Nein, natürlich nicht. Das ist ein schleichender Prozess. Aber Glauben ist nicht fertig. Glauben ist ein Weg. Du fängst als Kind an und hörst als Sterbender auf. Bis zuletzt. Und du hast immer Momente dabei, in denen du zweifelst. Das ist so. Mhm. Und ich finde, gerade die Momente, in denen ich gezweifelt habe, die haben mir im Nachgang unglaublich viel gebracht. Das war für den Moment total blöd, weil du fühlst dich schlecht und es stürzt auch ein bisschen was zusammen, an dem du dich erstmal festgehalten hast. So Sicherheit geht verloren. Und dann arbeitest du dadurch. dann hilft es auch, wenn du andere Leute hast, denen du das erzählen kannst. Mensch, das ist mir jetzt passiert und es ist scheiße und so. Und dann kommst du aber irgendwann weiter und merkst, es war wichtig, dass das passiert ist, weil sonst entwickelt sich dein Glauben nicht. Ich glaube, Glauben und Zweifel müssen zusammengedacht werden. Das musst du als Grundlage haben, sonst kriegst du kein Gefühl dafür, was Glauben wirklich ist.
Genau. Wir sind momentan sehr in der Theorie verhaftet, sage ich jetzt mal so. Also vom Praktischen her kenne ich es halt durch meinen Stubenstammtisch, dass wir haben von Gott eine sehr eine väterliche Vorstellung. Also der liebende, schützende Vater, der mehr aushalten kann als wir und der uns nur das zutraut, was wir auch leisten können. Also es ist eine gewisse Gewissheit beziehungsweise ein gewisses Grundvertrauen da. Aufgewachsen bin ich aber im katholischen Glauben, wo es eher darum geht, du weißt schon, dass der liebe Gott alles sieht. So, und dann steht man plötzlich da und denkt sich so, ja, okay, und er wird mich bestrafen. Also es sind ja schon verschiedene Gottesbilder. Wie ist euer Gottesbild?
Kennt ihr den Stasi-Psalm? Psalm 139, du bist ja ein bisschen fitter. Ne? Ich stehe und liege, so weißt du es. Ja, und wenn ich auch noch bis zum Äußersten der Erde fliehe, so bist du auch da. Und selbst wenn ich bei den Toten bin, bist du auch da. Nämlich der Flügel der Morgenröte und so weiter.
Ein total schöner Psalm.
Total schöner Psalm.
Jetzt nicht mehr.
Wir blenden ihn hier mal für euch ein. Psalm 139.
Genau. Ich habe den auch nicht richtig zitiert. Aber das Spannende daran ist, es ist so unglaublich ambivalent. Also für jemanden, der eine gewisse Festigkeit für sich entdeckt hat und gefunden hat, ist das eine Offenbarung, ein herrlicher Text. Und für jemanden, der genau das erlebt hat, was du beschreibst, ja, hier der Katholik und der beobachtet alles bei den Dingen, die du so tust und jetzt denkt euch mal jemand in der Pubertät, was man da so macht und dann ist dieser Psalm 139 da und der Herr sieht alles, vor allem, was du gemacht
auch
hast.
Auch unter der Bettdecke. So.
Und dann ist das ein Gottesbild, was eine Katastrophe ist.
Ja,
so,
ja, ja.
So.
Ich glaube, deswegen finde ich den Psalm so schön, weil ich weiß, er sieht alles, aber also alles in als liebender, gütiger Vater.
Ja. Also mein Gottesbild ist schon noch ein bisschen anders. Wir haben ein Problem. Selbst wenn ich sage, Gott ist gut und ist die Liebe und der liebende Vater, das sind alles Bilder, aber es ist alles irgendwie was Positives. Und dann gucke ich mir die Welt an und gucke auch mein eigenes Leben an, klein und groß. Da gibt es Dinge, die sind nicht gut. Da gibt es Krankheit, da gibt es Krieg, da gibt es Vergewaltigung, da gibt es auch Kirche, die versagt, da gibt es Staat, der versagt. Die ganze Bandbreite. Warum ist das in der Welt? Wenn Gott die Welt geschaffen hat und das hier gut ist, hat er gesagt, sehr gut sogar, am Ende des Ganzen. Warum gibt es das dann? Und das ist ein echtes Problem. Woher kommt das Böse? Und das musst du irgendwie klarkriegen.
Genau, das muss man klarkriegen. Auch da habe ich immer meine Probleme. Ja. Deswegen schönen Gruß an meinen Stubenstammtisch, die unterstützen mich bei der Wegfindung, weil genau das sind diese Diskussionen, die ich dann führe mit denen.
Aber wird es nicht auf den Satan geschoben? Ich möchte es mal so als Nichtgläubiger.
Nein, das ist total witzig. Ja, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Du kannst sagen, okay, das ist Gott, der Gute, so, der kann nicht das Böse, das geht doch nicht. Ja. So, und dann machst du halt eine zweite Tür auf. Da machst du irgendwie den Satan, Teufel, Belzebub, Verdreher, whatever. Der macht alles böse. Und wenn du aber ganz streng hinguckst, und jetzt kommt dein Lieblingswort, monotheistisch, einer, Gott, Satan, Moment, das ist ja zwei. Das geht doch gar nicht.
Ja, okay.
Und je nachdem, wie stark du dieses zweite Pendant machst, dann hast du so eine Yin-Yang-Geschichte, gut und böse. Das ist eigentlich nicht christlich und auch nicht jüdisch. Eigentlich wollen die ein Gott. Das ist deren evolutionärer Fortschritt sozusagen, an dem wir mitmachen. Das ist eine Lösung, die finden für viele plausibel, aber je länger du drüber nachdenkst, desto weniger überzeugend ist das Ganze. Und deswegen ist mein Gottesbild eher so, und das ist echt hart hinzunehmen, und Herausforderung und ärgert mich manchmal, nicht nur ärgert, sondern das schmerzt, richtig? Die negativen Sachen müssen irgendwo herkommen. Es geht gar nicht anders. Es ist unlogisch, wenn sie nicht so. Das heißt, diese negativen Dinge müssen in das Gottesbild integriert werden. Das heißt, Gott, davon gehe ich fest aus, hat eine abgewandte Seite, hat eine Seite, die ich nicht kenne. Oder vielleicht nur eine Ahnung davon habe. Und das ist schwer auszuhalten. Dann ist es eben nicht nur der liebende Vater.
Seht ihr das beide so? Oder streitet ihr euch manchmal auch
über Gott? Hat man das noch nicht gemerkt?
Ich meine, jetzt ist das manchmal ein Streitthema?
Ganz am Anfang des Studiums war das ein extremes Streitthema. Weil bei mir musste alles heil sein, das schon. Inzwischen halte ich es aus und mag die Diskussion mit Christian. Christian hat sich aber, glaube ich, im Studium gerade mit dem Gottesbild sehr doll auseinandergesetzt. Ich bin ganz froh, dass ich manchmal auch mein kindliches Gottesbild ein bisschen festhalten kann.
Das bitte nicht falsch verstehen. Es ist, ich habe versucht zu erklären, das hat immer mit dem eigenen Leben zu tun. Und in meinem Leben gab es halt diese Punkte und jene Punkte. In eurem Leben gibt es andere Punkte. Und damit verändert sich das auch.
Ja. Genau, also der Glaube, das hat er eingangs schon gesagt, ist halt was total, was nur mir gehört, was ganz Persönliches. Mhm. Und es ist halt, was ich halt schön finde, ist, wenn man es schafft, den Glauben in die Praxis zu bringen. Mhm. Nur mal als Beispiel, wir hatten in Antoniusgemeinde, da hatten wir die zum Lutherjahr, hatten wir 95 Bispinger Bekenntnisse, ein kleines Buch, wo 95 Bispinger ihre Lieblingsbibelstelle gesagt haben und was sie damit verbinden. Mhm. Und da sind von wunderschönen Erlebnissen bis hin zu ganz schrecklichen Erlebnissen, wo sie Halt gebraucht haben, war alles mit drin. Das hat mich so dermaßen berührt und auch, ja, also wirklich, das war eigentlich für mich so die Initialzündung, mich überhaupt mit dem Glauben wieder zu beschäftigen. Das alte katholische Bild, was ich hatte, dieses du musst, du musst, du musst und Achtung, wenn du nicht lieb bist, das sieht der liebe Gott, abzulegen und nochmal neu anzufangen. Und diese Praxis im Alltag, mit dem Glauben im Alltag zu praktizieren. Und das heißt nicht, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Das heißt nicht, dass ich mich abends vors Bett knie und die Hände falte.
Wie macht ihr das denn mit dem Glauben jetzt zu Hause? Ihr habt zwei wunderbare Töchter, die haben wir eben kurz kennenlernen dürfen. Dürfen noch ein bisschen am Handy daddeln, während wir hier draußen sitzen.
Ein bisschen schneiden wir raus. Also
Elternherz ist jetzt gebrochen.
Sag mal, wie macht ihr das mit euren Kindern? Wie führt ihr die oder wie habt ihr die an den Glauben rangeführt? Kommen die auch mit in die Gottesdienste? Wie macht ihr das mit denen? Betet ihr mit denen?
Doch schon. Also es ist nicht so, dass wir vor jeder Mahlzeit beten. Das ist natürlich auch bei uns situationsabhängig und stressabhängig. Aber wir haben tatsächlich ein kleines Pub-Club-Buch, wo unsere Tochter sehr gerne ein Gebet raussucht. Dann haben wir, also man entwickelt Strategien. Und den Kindern das, also Strategien hört sich jetzt auch ein bisschen technisch an, aber die Kinder sehen, was wir machen, kommen gerne mit in die Kirche. Martha hat in meinem Bauch gestrampelt, wenn die Orgel losgegangen ist. Also die wachsen damit natürlich wirklich von Kindesbein auf. Das ist extrem intensiv gelebtes kirchliches Leben, was die erfahren. Ja. Gerade jetzt auch durch den Umzug. Ich habe sie vorhin natürlich mit in die Kirche und ins Gemeindehaus genommen. Und wenn wir mal was schnell machen müssen, Kinderbetreuung auf dem Land ist nicht immer ganz einfach. deswegen kommen sie doch manchmal zu Terminen mit und lernen dadurch aber auch unheimlich viel, wie man eben auch mit Menschen umgeht, wie man Menschen begegnet, wie man offen ist. Unsere Tochter ist vollkommen selbstverständlich total offen, erstmal auf jeden Menschen zugehend. Mhm. Also sie, klar ist sie ein Kind und natürlich erklären wir ihr auch, wie das manchmal sein muss, dass man eben nicht jedem offen gegenüber ist, aber sie sieht erstmal an jedem Menschen etwas Gutes.
Mhm. Ja.
Und das ist, finde ich, eine unheimlich wichtige Teil unseres Lebens, das weiterzugeben, dass wir beide sehr offen allen Menschen gegenüber sind.
Ohne distanzlos zu sein.
Ohne distanzlos zu sein, ja, natürlich. Und ja, wir beten. Tatsächlich singen wir oder singe ich sehr viel mit den Kindern. Christian singt inzwischen auch immer mehr.
Jeder hat Talent.
Ich habe ganz früh angefangen, den Kindern hebräische und englische und einfach ganz bunt gemischt Lieder vorzusingen. Und irgendwann kam dann immer mal die Aussage von unserer kleinen Tochter, Mama, sing mir das Kartoffellied vor.
Hinematov
von Manaim.
Hebräisches Lied.
So, und da klingt halt ein Wort wie Kartoffel. So, die Kinder hören Gebete im Gottesdienst. Sie sind viel mit in der Kirche. Wichtig ist mir, ich brauche eine Atmosphäre, wo ich auch entspannt bin. Deswegen ist mir eine Spielecke total wichtig in der Kirche, weil nur so kann ich meinen Glauben leben. Wenn ich sehe, okay, die Kinder sind beschäftigt. Die Kinder kriegen dadurch Glauben und Gottesdienst mit, ohne gezwungen zu sein, still in der Bank zu sitzen.
Ja. Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Kinder sich in eine andere Richtung entwickeln würden? Also entweder gar nicht glauben wollen oder alles absolut anzweifeln oder sich eventuell auch eine andere Glaubensrichtung zuwenden würden?
Das kann passieren.
Ja.
Das kann passieren. Also wenn ich davon ausgehe, dass jeder die Freiheit hat, sich darf, diesem Weg zu begeben, und dann ist das, jeder Weg ist ein gewisses Risiko.
Ja.
Und dann kann das passieren. ist völlig in Ordnung. Wir sind Eltern, wir lieben unsere Kinder. So, ja. Und wir wollen sie begleiten bei dem, was sie tun, so wie wir begleitet wurden. Das ist ein viel höheres Gut, so die Freiheit der Kinder.
Mhm. Was wäre die Alternative gewesen, wenn ihr nicht Pastoren geworden wärt?
Oh, Christian weint dem ein bisschen hinterher. Ich wollte Tierärztin werden.
Ja. Ich glaube, Lea wäre eine ganz, ganz tolle Tierärztin gewesen. Szene. Wir fahren im Auto. Irgendwie ganz hässliche Landschaft. Grau in Grau und Grau und Mausgrau, Steingrau. So, wie Loriot es sagt. So, ich fahre irgendwie und sie guckt sich um. Guck mal da hinten, ganz links, da ist ein Adler. Ich gucke hin. Nichts.
Ja, ich habe eine Affinität zu Tieren. Ich finde es inzwischen ganz gut. Meine Schwester ist Biologin geworden und forscht mit Affen in Südafrika. Erforscht Affenscheiße in einer
Genetik. Habt ihr schon mal Affenscheiße nach Europa eingeführt? Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Du musst halt die Kühlkette halten, du musst diverse Zollpapiere haben. Wir haben das nur aus dritter Hand gehört, aber meine Fantasie hat diese Geschichte unglaublich angeregt. Super.
Nein, also der Beruf ist noch in der Familie.
Ich glaube, ich wäre Lehrer geworden. Ja. Oder wenn ich ein bisschen mehr Geld gehabt hätte, vielleicht irgendwie Schriftsteller.
So. Aber das schließt sich ja nicht aus. Also kann man ja immer noch.
Also im Fahrberuf produziere ich wahnsinnig viele Texte. Letzte Nacht habe ich einen Text geschrieben, der musste heute fertig werden. Das ist genau den Druck, den ich brauche. Ja. So. Also das ist schon nicht so weit weg. Das sind viele Anteile in unserem Beruf, die aus anderen Bereichen kommen. Und das macht es attraktiv.
Ja. Ja. Früher habe ich gedacht, Lehrerin wäre überhaupt nichts für mich. Und dann vikariatsbedingt geht man in die Schule. Und das war so schön in der Grundschule und auch der Konfirm mit den Jugendlichen. Also Lehrerin könnte ich mir auch vorstellen. Ich brauche es nicht jeden Tag. Ja. Also ich beneide...
Wir können gehen.
Ich beneide keinen Lehrer. Ich bin froh, wenn das nach ein paar Stunden vorbei ist und ich dann was anderes machen kann. Und diese Vielfalt in diesem Beruf ist einfach grandios.
Und das sagen ja viele über ihren Beruf, aber bei uns ist das kein Spruch. Das stimmt wirklich.
Also ich hab, Senioren, ja. Kinder, Babys, Jugendliche, Orgel, also Rasenmäher.
Was macht keinen Spaß an dem Beruf?
Kann ich ehrlich sein? Ja, ich kann ehrlich sein. Trauung.
Trauung? Trauung machen keinen Spaß.
Nein. Beerdigung macht Spaß. Warum? Ist ganz einfach. Das Setting bei einer Beerdigung ist total klar. Jeder weiß, wo es hingeht. Die Erwartungshaltung ist geklärt. Du kannst dich auf die Leute einlassen, erzählst Persönliches über den Menschen, versuchst das Besondere an dem Individuum rauszuholen. Und wenn du das gut machst, dann erfährst du unglaublich viel Dankbarkeit. Ja. Ja, wenn du dich auf die Leute einlässt, denen zuhörst, dann merken die, dass diese Aufgabe sinnvoll ist, die du da tust. Hoffnung erzählen. Und danach gibt es Kaffee drin.
Ja. Bei der Hochzeit ist es mehr, dass man so eine
Hochzeiten sind auch schön. So
Ausstattung
böse,
ist.
So böse meine ich das gar nicht. Mhm. Aber wenn es schlecht läuft, dann ist der Pastor bestenfalls im Weg.
Und Statist.
Statist. Genau. Ja.
Das ist dieser Erwartungsdruck. Das kennst du als DJ auch. Das ist tatsächlich so. Da versuchen Menschen auf Teufel komm raus den schönsten, den allerallerschönsten Tag. Und das ist
Katastrophe, zum Scheitern verurteilt.
Genau. Und dann ist natürlich, und wenn es dann scheitert, dann ist es der Pastor, die Predigt war nicht gut, oder der hat die Ringe fallen lassen, oder der DJ.
Der stand falsch.
Genau, stand falsch, ich konnte gar keine Fotos machen. Der hat ja auch noch gesagt, wir sollen keine Fotos aus dem Altarraum machen. Wie soll ich denn sonst die Trauung
fotografieren? Ich konnte mich nicht zwischen Brautpaar und Pastor auf den Boden legen.
Ich hatte schon mal bei einer Trauung, da stehe ich vor den Brautpaaren und erzähl halt so rum. Und dann läuft auch der Fotograf so rum und kommt irgendwann hinter dem Altar so. Und dann hast du den Altar, da ist so ein Kreuz drauf. Und dann kommt der Fotograf hinter dem Kreuz her. Wie so
Batman und fotografiert von oben drauf.
Und ich guck dem Brautpaar in die Augen und denke mir so, ihr wolltet das so. Und die waren total unglücklich.
Ja, natürlich.
Ja? Das ist echt, da dachte ich so, hey, ist eure Party? Ich mach das hier.
Ich bin nur Statist.
Also, wenn eine Szene von unserem Interview reinkommt, ganz wichtig, Leute, feiert einfach Hochzeiten. Und das ist so, wie ihr es haben wollt. Und erfüllt keine Erwartungen. Echt. Nein.
Macht das so, wie ihr es wollt.
Ja, und wir machen dann gerne mit. Hm. Und dann ist auch eine Hochzeit cool.
Ja, ja, also meine war auch cool.
Ja. Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde angekommen.
Es gibt so viele Dinge. Eigentlich würde ich viel mehr noch ins, also ich würde natürlich viel ins Eingemachte gehen. Das merkt ihr vielleicht. Bei meinen Fragen versuche ich meinen Glauben, aber dann wirkst du wieder ab und kommst mit mir.
Du hast vorhin auch gesagt, ja, wir sind jetzt hier sehr verkopft und so.
Ja, aber ich will in die Praxis gehen. Ich möchte ja gerne.
Okay. Kennst du meine Lieblingsbibelstelle? Nein, ist nicht meine Lieblingsstelle, aber eine coole Bibelstelle.
Ja, leg los.
Wisst ihr, wo das Wort, wo, nein, wer hat Onanieren erfunden?
Das war im Alten Testament, oder?
Ja, ist gut. Genau. Da gab es eine Figur, die heißt Onan.
Genau. Den Samen auf den Boden.
Oh, okay, jetzt könnt ihr rausschneiden. Der Witz ist tot.
Ja, schade. Oh, woher wisst ihr das? Mal ganz ehrlich, Du verblüffst mich gerade. Das ist für mich gerade der Tanzmoment. Also, so. dass du hier aus dem Fenster wegen, ja, ich bin ja nicht gläubig und dann
ich wollte hier eine Geschichte und Punkt
Christian, jetzt,
und
so. Erzähl sie bitte. Ich kenne die Geschichte nicht ganz. Erzähl sie bitte einmal.
Die Magie ist weg. Also.
die Magie verpufft. Weil du wieder der Streber sein musst.
Nein, komm, erzähl. Du hast tiefbohrende Fragen.
Nein, ich würde gerne nochmal auf dieses Thema eingehen und zwar mit dem Bart. Also, Der Theologe.
Der mit dem Bart.
Ja, Theologie hat so einen Bart. Ja, und er hat sogar Bücher geschrieben. Aber abgesehen davon, der hat gesagt, ab 10 Jahren erst taufen lassen. Ich finde die Idee, das ist ja auch etwas, was man auch generell im Alltag immer wieder diskutiert. Mhm. Also ich finde es toll. Freunde von uns, da ist das Mädel jetzt mit 12 oder 13 erst getauft worden. Wir haben unsere Kinder tatsächlich mit einem halben Jahr taufen lassen. Aber ich finde halt die Diskussion trotzdem gut, weil muss ja jeder für sich irgendwo finden. Also ich finde auf der einen Seite am Anfang den durch die Taufe den Segen geben, damit es erstmal gut behütet bis zum Alter von 10 kommt. Und dann würde ich nochmal eine zweite Taufe hinterher schieben.
Also ehrlich gesagt, die Diskussion führen wir sehr, sehr oft und ich finde sie ein bisschen unehrlich. Muss ich sagen, weil wenn Eltern mir erzählen, ja, mein Kind soll selber entscheiden, das ist das Hauptargument, dann schieben die Eltern diese Verantwortung für den Bereich Religion ihres Kindes woanders hin. Mhm. Für den Bereich Sprache, Sport, Familie übernehmen sie den, wenn es gut läuft. Mhm. Die Religiosität wird sich trotzdem entwickeln. Also wenn das Kind hier in Mitteleuropa groß wird, wird es irgendwie irgendwann mal was vom Christentum mit, von Weihnachten, von Ostern, von den Dingen. So, das heißt, da passiert sowieso Entwicklung. Aber die Eltern begleiten das nicht oder sagen, es soll später selber entscheiden. Das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Wenn man sagt, mein Kind soll zumindest ins Christentum reinschnuppern, dann lege ich die Basis. Dann gebe ich sozusagen den Startschuss, lass es taufen. Und die Idee der Konfirmation ist tatsächlich mal daraus entstanden, wenn du ein Kind taufen lässt, ein Baby taufen lässt, kann es sich dazu noch nicht verhalten. Da muss irgendwas, wie du schon sagst, was kommen, was dann die eigene Antwort darauf ist.
Das Bejahen.
Das Bejahen. Oder sagen, okay, das ist jetzt nicht der richtige Weg für mich. Ich gehe woanders lang.
Das heißt also, im Endeffekt ist für dich die Taufe eher das Versprechen der Eltern, sich um den Glauben zu kümmern?
Das steckt damit drin, wobei das Versprechen Gottes an deiner Seite zu sein, ist erheblich größer.
Ja.
Aber so wie ich jetzt Gott verstehe, würde ich sagen, der ist ja eh bei meiner Seite, ob ich mir jetzt Wasser über den Kopf gießen lasse oder nicht.
Das kommt drauf an, wie du dein Gottesbild tatsächlich auslegst.
Okay.
Ja. Also ich kann die Frage beantworten, ob ich das persönlich so sehe. Mhm. Ich glaube, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Himmel ist auch eine Chiffre für...
Ich auch? Also wenn ich jetzt nicht glaube...
Wenn du mich persönlich jetzt fragst, oder das, was ich am Sonntag auf der Kanzel auch predigen würde, würde ich sagen, egal was ihr angestellt habt, am Ende wird's gut. Das würde ich sagen. Mhm. So, es gibt Theologen, die das anders sehen. Also ich glaube schon an so eine Art Allversöhnung. Mhm. So. Da kannst du natürlich auch fragen, ja, warum dann noch taufen lassen? Es ist gut, dass der Mensch weiß, dass das auch so ist. Und das musst du spüren und das musst du auch äußerlich spüren. Ich bin nicht nur ein kognitiver Mensch, ich möchte auch anfassen. Mhm. Ich möchte was trinken, ich möchte was essen, ich möchte Berührung haben, ich möchte ein Element spüren. Und deswegen brauche ich Rituale, deswegen brauchen wir diese Ordination, deswegen brauchen wir eine Taufe.
Deswegen brauchen wir Segen.
Deswegen brauchen wir Segen.
In Massen.
Und deswegen gibt es auch eine Handlung zu. Das würde mir sonst tatsächlich nicht reichen. Mhm. Und ich glaube, bei der Taufe passiert schon noch mal eine Ecke mehr, als dass es nicht nur eine Versicherung, dass Gott auf meiner Seite ist, sondern in dem Moment wird es ganz konkret greifbar für dein individuelles Leben. So wie du bist, bist du geliebt, gewollt und angenommen. Und jetzt geht's mit dir los. Und Gott geht mit dir.
Und dazu musst du nicht Ja sagen. Mhm. Es gibt keine Bedingungen dafür. Also keiner verlangt dafür. Gott liebt dich von dem ersten Moment an. Und er ist vom ersten Moment an für dich da.
Ja. Eine Frage. Ich weiß, du guckst immer so ein bisschen auf die Uhr.
Nee, ich gucke. Wenn das heute mal ein bisschen länger dauert, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Ich hoffe, wir langweilen euch nicht. Schreibt uns ruhig mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Sollen wir das irgendwann mal wieder fortsetzen? Weil ich finde es tatsächlich ganz spannend gerade. Möchte es auch nicht beenden. Wir sind jetzt bei über einer Stunde gelandet schon.
Aber wir hatten noch eine kleine Pause, die wir rausschneiden müssen, wegen der Kinder.
Stimmt. Also,
wir haben ein bisschen was gut.
Ein bisschen haben wir noch gut.
Eine Frage habe ich nämlich noch. Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass sich Kirche die ganze Zeit entwickelt. Ihr wisst es jetzt von der evangelisch-lutherischen Kirche, Lutherisch oder lutherisch?
Lutherisch.
Lutherisch, danke. Wie entwickelt sich denn jetzt gerade so ein bisschen eure praktische Arbeit von reiner Altararbeit, so wie ich es halt noch zu meiner Messdienerzeit kenne und ab und zu mal so eine Jugendfreizeit, bis hin zu, ja, was macht ihr jetzt?
Also für mich gehört vollkommen selbstverständlich zu allen Arbeiten, die ich auch schon vor die Pastoren vor 10 Jahren getan haben oder vor 15 Jahren getan haben, gehört vollkommen selbstverständlich für mich dazu, dass ich in den sozialen Medien aktiv bin, dass ich eben dort auch offen für Gespräche bin in geschriebener Form oder dass ich Menschen daran teilhaben lasse, dass ich eben ein ganz normaler Mensch bin. Also ich bin als Person dort unterwegs und ich bin da nicht als die Pastorin unterwegs, sondern ich bin als Lea unterwegs und gleichzeitig bin ich auch Pastorin. Ja, und zu zeigen, dass mein Leben eben ein ganz normales Christenleben ist und das gehört für mich vollkommen selbstverständlich dazu. Deswegen ist es für mich auch vollkommen selbstverständlich, dass wenn ich morgens aufstehe, am Küchentisch ist viel zu viel Hektik, aber auf dem Weg, wenn ich mit meinem Kind morgens zum Kindergarten laufe, dann fängt mein Instagram-Alltag an. Also auch nicht immer und auch nicht jeden Tag, aber es gehört dazu, zu gucken. Ja, ich begegne auf Facebook und Instagram. Facebook ist abebbend, aber auf Facebook vielen Menschen hier aus der Region, hier aus dem Dorf.
Das ist Werbung.
Auf den sozialen Medien. Also in den ja.
Das heißt, du hast einen eigenen Kanal? Eigenen Instagram-Account?
Ja,
einen
Instagram-Account. Ja, ihr könnt unsere Kanäle gerne nicht einblenden.
Also hier oder da?
Nein, also wir haben einfach gemerkt, und das ist auch nicht auf unserem Mist gewachsen, also dass auch andere, viele, viele andere, wir sind da überhaupt, wir sind total kleine Lichter. Ich muss das sagen, wirklich kleine Lichter. Viele, viele andere sind im kirchlichen Bereich unterwegs. Sie haben einfach gemerkt, da sind Menschen. Ja. Also es treffen sich Leute digital. Das ist genauso real, wie als wenn wir jetzt so zusammensitzen.
Und das sind nicht nur junge Leute, sondern es ist durch die Bandbreite bis 84 von 14.
Was weiß ich. Oder ist ja völlig egal. Da sind Leute, also müssen wir da auch hin.
Ja.
Mhm. Und man muss das ernst nehmen. Ja. So. Und das hat bei Kirche manchmal ein bisschen gedauert, bis das ernst genommen wird. Mhm. Das ist so. Aber da gibt es ganz tolle Leute, die das echt gut drauf haben.
Ja. Das heißt also, der Paradigmenwechsel von ich stelle mich an den Altar und warte mal, was reinkommt.
Das ist vollzogen.
Hin zu.
Ja.
Ich gehe raus.
Ja.
Ich gehe raus und
entweder digital oder tatsächlich.
Aber ist das nicht auch anstrengend?
Doch. Natürlich ist es anstrengend. Ist mega anstrengend. Also, dann musst du schon ehrlich sein. Also ich versuche da ehrlich zu sein. Na klar, ist es anstrengend. Also, ich muss genau filtern, was sage ich wie, wo.
Ja, gut.
Du kannst deine Person, dein Individuum online richtig schön zusammenbauen. Was passiert auf Instagram?
Ja, ne?
Ich zeige nur mein geilstes Essen und am nächsten Tag ist halt nicht so geil. Genau.
Natürlich.
Und ich finde, da kann Kirche auch echt, oder wir als kirchliche Mitarbeiter echt zeigen, ja, es ist okay, es ist cool, da mitzumachen. Aber ich muss nicht immer überdrehen. Ich habe nicht nur die schöne Sonnenseite meines Lebens, sondern es gibt halt auch Tage, die so.
Und gestern Abend habe ich Bilder aus dem echt, echt unaufgeräumten Kinderzimmer. Was wirklich ein Chaos hoch 10 ist und was mir wahrscheinlich gleich ich dorthin muss. Also es ist eben unser Leben.
Also wir können hier noch ewig sitzen, aber ich weiß, Christian, du musst jetzt noch gleich zu einem Gottesdienst. Man erwartet dich. Es ist wunderschön hier bei euch. Die Sonne geht auch langsam unter. Ich hoffe oder ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal wiederkommen dürfen.
Sehr gerne. Herzlich willkommen.
Das ist wirklich ein tolles Gespräch mit euch gewesen. Auch schön, dass du wieder da warst, Olli. Den weiten Weg aus Schneverding nach Dorfmarke.
Und ich war vor dir da, obwohl dein Weg viel kürzer gewesen ist.
Wir sind aber ein Heidekreis.
Wir sind ein Heidekreis und das haben wir mal wieder gezeigt.
Ja.
Wir haben gezeigt, dass wir als Heidekreis hier sehr gut miteinander kommunizieren können.
Das ist ganz genau.
Verrückt.
Genau.
In der Mitte.
Wollte ich sagen, Dorfmarke. Ja. Absolut. Ist der Mittelpunkt. Dorfmann ist der Mittelpunkt.
Und deswegen wollen wir kein Krankenhaus haben.
Aber eine Sache, Christian, eine Sache muss mir noch verraten. Du hast Lea versprochen, wenn sie mit dir auf das Land zieht, in die lebenswerte
Provinz. Das ist tatsächlich wahr. Ja, das ist keine Zeitungsente oder so. Das ist wahr.
Bekommt sie ein Pferd von dir?
Ja.
Ist es das da hinten?
Das war einer der Versuche. Aber
er hat mir auch Pferdewurst angedreht. Hat ihr euch abgelehnt.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, klar. Jetzt komme ich ganz schlecht weg. Ist okay.
Nein.
Ich nehme auch Dislikes. Das sind doppelte Likes. Ist gut.
Ich liebe Tiere. Ich liebe Pferde. Ich habe schon eine Katze bekommen. Und das Pferd, das kommt auch noch.
Ich habe Reitstunden genommen. So.
Im November habe ich ihm zum Geburtstag Reitstunden geschenkt. Er saß auf dem Pferd. Er fand es gut. Und ich arbeite weiter.
Also ich habe da so Befehle gegeben. Also ich habe irgendwas gemacht. Ja. Und dann hat das Pferd immer zur Besitzer rüber geguckt, so, soll ich das wirklich tun? Und sie macht, und dann tat es.
Das war ein sehr, 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 sehr gutes
wirklich,
Pferd.
Wirklich, wirklich gut.
Lustig. Ein sehr gut dressiertes Pferd.
Ja, schön. Also ihr merkt, es macht Spaß, mit Pastoren zu sprechen. Sucht auch ruhig mal die Nähe oder den
Kontakt. Völlig normale Leute.
Völlig normale Menschen. Ich will nicht sagen durchschnittliche Menschen, aber es sind völlig normale Menschen und sehr, sehr freundliche und sehr nette Menschen. Vielen Dank für die Aufnahme hier in euer Pfarrhaus, dass wir hier zu euch kommen
durften. Cool, dass ihr da wart.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Spaß gemacht. Habt ihr noch ein letztes Wort, was ihr unbedingt, was liegt euch noch auf dem Herzen?
Jesus ist cool. Nein, auch bitte, schalt das raus.
Nee, das ist lustig.
Nein, das ist nicht lustig, das ist Klischee.
Kommt in die Outtext. Du darfst hier nochmal reingucken und nochmal alles sagen.
Ja, vielen Dank, ihr beiden.
Gerne.
Sehr gerne.
Ich mache hier nicht auf und ihr macht ganz in Ruhe. Ich bin doch hier.
Ja. Super. Warte, ich muss hier einmal eben stoppen.
Ja.